natürlich würde ich mir wünschen, dass auch die anderen Sachen, die Bücher, die ich geschrieben habe oder wenn ich fürs Film oder Fernsehen was gemacht habe, dass das auch bekannt wird. Aber es ist letzten Endes muss ich Bibi und Benjamin sehr dankbar sein für das, was die mir ermöglichen. Irgendwann mal habe ich mich, also musste immer lachen beim Schreiben und irgendwann habe ich nicht mehr gelacht. Irgendwann dachte ich, oh ja, was denke ich mir denn jetzt als nächstes aus? Nein, das Thema haben wir schon gehabt, das Thema haben wir schon gehabt. Und dann war mir klar, ich brauche auf jeden Fall eine Pause.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Elfie Donnelly. Sie ist die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Figuren, die Generationen von Kindern geprägt haben und bis heute Teil unserer kulturellen Erinnerung sind. Doch Donnellys Werk reicht weit über diese beiden Ikonen hinaus. Sie hat Kinder- und Jugendbücher geschrieben, Hörspiele, Drehbücher, Romane und sie blickt auf ein Leben zurück, das von Brüchen, Neuanfängen und einer tiefen kreativen Unruhe geprägt ist. Ich wollte von ihr wissen, wie Fantasie entsteht, warum gute Kindergeschichten nie harmlos sind und was es bedeutet, kreativ zu bleiben in einer Zeit, in der sich vieles beschleunigt und vereinfacht. Wir sprechen über Kindheit und Herkunft, über Erfolg und Erschöpfung, über Haltung, Ungehorsam und die Frage, warum Erzählen für sie bis heute ein zutiefst menschlicher Akt ist. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Elfie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Wien treffen können, deiner alten Heimat, und über dein Leben sprechen können, über Figuren, die uns alle irgendwie in der Kindheit begleitet haben und bis ins Erwachsenenalter, über alles, was du heute machst, auch die neuen Figuren, die entstanden sind, die neuen Geschichten, die entstanden sind und wie es überhaupt zu all dem kam. Herzlich willkommen.
Ja, bin sehr gerne hier. Herzlich willkommen auch.
Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich fange mal direkt mit dieser Frage an. Ich habe vor ein paar Jahren mit Paul Maar gesprochen, der das Sams erfunden hat und der ja noch wahnsinnig viele andere Sachen auch gemacht hat, wie du ja eben auch. Und dennoch wird er natürlich immer auf das Sams angesprochen, so wie du wahrscheinlich immer auf Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen angesprochen wirst. Es sind jetzt bei Bibi Blocksberg 45 Jahre inzwischen, bei Benjamin Blümchen, glaube ich, 2 oder 3 Jahre mehr ungefähr.
Ja.
Genau. Und wie geht's dir damit?
Naja, ich glaube, ganz ähnlich wie dem Paul Maar natürlich, es ist so gemischt. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn mich Leute darauf ansprechen, auf Bibi Blocksberg, auf Benjamin Blümchen. Bibi Blocksberg hat ja noch mehr Fans, glaube ich, vor allem ja, bei den jungen Frauen, aber nicht nur. Es ist ja immer sehr überraschend zu sehen, dass halt auch Männer, mittlerweile gestandene Männer, sehr, sehr gerne Bibi Blocksberg gehört haben und immer noch hören. Und manche tatsächlich zum Einschlafen sich immer noch Bibi Blocksberg-Kassetten einlegen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass auch die anderen Sachen, die Bücher, die ich geschrieben habe oder wenn ich fürs Film oder Fernsehen was gemacht habe, dass das auch bekannt wird. Aber es ist letzten Endes muss ich Bibi und Benjamin sehr dankbar sein für das, was die mir ermöglichen.
Du hast vor den beiden ja auch schon was geschrieben, eine Geschichte, in der du, glaube ich, so ein bisschen auch den Tod deines Großvaters verarbeitet hast, auch dafür direkt einen Preis bekommen hast. Und dann ist Benjamin ja zuerst entstanden, eigentlich durch einen Witz. Du bist, glaube ich, durch Bayern gelaufen
Genau. Und
hast einen Wetterhahn gesehen und hast dich gefragt, warum da eigentlich kein Elefant steht. Und wer sich mit Benjamin Blümchen so ein bisschen tiefer beschäftigt hat, weiß, dass das auch genau die erste Geschichte ist, wo Benjamin Blümchen zum Wetterelefanten wird. Ich habe mir die gestern nochmal angehört, ja, ja, tatsächlich. Und ja, es war ja dann, glaube ich, dein Produzent, der zu dir gesagt hat, mach doch mal was Leichtes. Und dann ging es mit Benjamin los.
Mhm. Ja, fast alles richtig so. Erstmal, es war kein Wetterhahn, den ich gesehen habe, sondern es fehlte der Wetterhahn. Das war der Witz, eine Kirche in der Nähe von Füssen irgendwo in der Gegend. Nein, es war nicht direkt in Füssen, es war irgendwo außerhalb. Und ich habe in der Zeit aber schon für den SFB Kinderhörspiele geschrieben, weil ich dann in Berlin gelebt habe. Die Hörspiele, die ich da für den SFB geschrieben habe, die waren sehr ernst, sehr aus der Erfahrungswelt des Kindes. Es war halt die sehr linke, sozial engagierte Zeit in Berlin damals, Mitte der 70er Jahre. Und beim SFB war eben auch Uli Herzog als Regisseur angestellt, der nebenher für einen Produzenten arbeitete, der Musik gesampelt hat, Kassetten produziert hat, ja, indem er, glaube ich, verschiedene Hits aufgekauft hat und das auf den Markt warf. Und dann kam die Idee, ich glaube von Uli Herzog, dass man doch stattdessen auch Kinderhörspiele anbieten könnte. Aber das sollte natürlich nicht so etwas Ernstes sein, wie die, die immer am Samstag oder am Sonntag im SFB ausgestrahlt worden sind. So was Lustiges, was Leichtes. Und so ist dann, habe ich dann dem SFB erstmal Benjamin Blümchen präsentiert. Ja, weil ich dachte, der SFB kann ja auch was Leichtes brauchen und nicht immer nur das Bier Ernste. Und dann kam von meiner Redakteurin dort, von Carla von Fometti, Carla Krause von Fometti, die das Vorbild für Carla Kolumna geworden ist später, das entsetzte Statement, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist ja einfach, was macht denn das überhaupt für einen Sinn? Das ist ja nur lustig und sonst gar nichts. Daraufhin hat Uli Herzog gesagt, genau das wollen wir in dieser Produktionsfirma haben bei ITP. Und so hat das Ganze seinen Anfang genommen.
Du hast dann um die 40, knapp über 40 Bibi Blocksberg-Geschichten geschrieben, knapp über 70 Benjamin Blümchen-Geschichten geschrieben. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass das so ein überbordender Erfolg ist? Also, dass das auch so viel Stoff bietet für überhaupt so viele Episoden am Ende?
Mir ist immer was Neues eingefallen. Und ja, der Produzent Karl Platz hatte sein privates Geld dafür eingesetzt, Fernsehwerbung zu schalten. Und das war, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass Kinderhörspiele, dass Kassetten im Fernsehen beworben worden sind. Und dadurch entstand dieser große Erfolg. Also die Waren wurden auch sehr preisgünstig verkauft. Und ich habe das natürlich gemerkt, weil ich war von Anfang an auch finanziell beteiligt, wenn auch nicht sehr viel, aber immerhin habe ich dann einmal im Quartal einen schönen Scheck bekommen. Und der wurde dann doch immer größer und größer, was mir nicht unangenehm war. So.
Ja. Aber irgendwann ja schon ein bisschen, als die Zahlen dann immer höher wurden.
Ja, da ging es aber mehr darum, dass ich einfach mich ausgebrannt gefühlt habe, ja, Hörspiele zu schreiben, weil ich habe eben vorher diese Bücher geschrieben und war schon auch sehr darauf fokussiert, dass das gute Kinder- und Jugendbücher sind, dass die vielleicht auch im Feuilleton besprochen werden, dass es sozial engagierte Themen sind. Und auf einmal hatte ich keine Zeit mehr, weil es wurde ein Hörspiel nach dem anderen verlangt und ich habe es auch geboten. Also es hat mir auch total Spaß gemacht, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, Jahre später, Moment, mir bleibt keine Zeit mehr, um meine Kinder- und Jugendromane zu schreiben oder auch was fürs Fernsehen, weil ich doch diese Hörspiele ständig schreiben nicht nur muss und auch möchte. Und ich habe dabei immer gelacht, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe so eine IBM-Kugelkopfmaschine gehabt, eine rote, die ich heute noch vermisse, die war ganz toll, viel besser als ein Computer. Und irgendwann mal musste immer lachen beim Schreiben und irgendwann habe ich nicht mehr gelacht. Irgendwann dachte ich, oh ja, was denke ich mir denn jetzt als nächstes aus? Nein, das Thema haben wir schon gehabt, das Thema haben wir schon gehabt. Und dann war mir klar, ich brauche auf jeden Fall eine Pause. Und ich hätte damals einfach Pause machen können, aber an irgendeinem Punkt war es plötzlich, dachte ich, nein, ich kann es überhaupt nicht mehr schreiben. Es ist mir einfach zu viel. Ich brauche eine große Pause. Und die Pause muss so groß sein, dass ich vielleicht erst einmal gar nichts mehr damit zu tun habe. Vielleicht setze ich hier aus, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. und es können andere weiterschreiben. Ja, und so ist es dann auch passiert. Und ich muss sagen, zu der Zeit hatte ich aber auch psychische Probleme. Es sind ganz viele Sachen aus meiner Kindheit mir hochgekommen. Ich habe Angstattacken bekommen, Panikattacken, sodass mir klar war, ich muss daran auch arbeiten. Ja. Ich muss irgendwas wirklich für mich tun, für meine psychische Gesundheit. Und da passt das gerade nicht hinein.
Wie alt warst du damals ungefähr?
Ja, Anfang 40, glaube ich. Nein, war noch ein bisschen jünger. Muss ich wirklich nachdenken. 89, doch, 79. Also um die 40 herum. Ich müsste jetzt wirklich nachzählen, wann in etwa das war. Ja, so war das.
Ja, ich frage deshalb, weil ich habe die Erfahrung gemacht, also erst einmal verbindet dich das mit der nicht ganz so einfachen oder auch sehr schwierigen Kindheit ja mit ganz vielen anderen, auch gerade Kinderbuchautoren und Autorinnen, auch Paul Maar übrigens, weil wir ihn schon erwähnt hatten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei mir selbst, dass man zwar vorher immer so ein diffuses Gefühl dafür hat, was da in der Kindheit alles so schiefgelaufen ist und nicht so gut funktioniert hat, aber am Ende diese echte Verarbeitung, dass man sich auch selbst reflektiert, dass man merkt, was hat das mit einem gemacht, was bin ich für ein Mensch auch dadurch geworden, das hat setzt bei den allermeisten irgendwie so mit Anfang 30 ein und wird dann, ja, rollt dann immer so weiter über einen hinüber. Und so mit Ende 30 oder um die 40 vielleicht, je nachdem, ist ja auch nicht ganz so exakt bei jedem gleich, aber ich habe schon das Gefühl, da ist so ein Prozess zwischen Anfang 30 und 40, würde ich jetzt mal sagen, wo man dann auf einmal merkt, was das eigentlich alles so macht mit einem und wie man dann auch damit umgeht und dann vielleicht auch mal mit Therapie versucht, dagegen zu steuern.
Ja, ich glaube, mir war damals gar nicht klar, dass es wirklich was mit der Kindheit zu tun hat. Es war von einem Tag auf den anderen Panikattacken, ohne zu wissen, ja, so aus heiterem Himmel heraus. Und das hat doch eine Weile gebraucht, bis ich das schon in Verbindung bringen konnte mit der Kindheit, mit wirklich traumatischen Erlebnissen, nicht nur meine, sondern auch die meiner Mutter oder meiner Großeltern, ja, die alle kriegstraumatisiert waren. Und das ist ja eine Generation, also wenn man in den 50er Jahren oder das Glück hatte, zumindest nach dem Krieg schon geboren zu sein, haben wir das ja alle auch mitgeschleppt, die Traumata von Großeltern und Eltern. Sogar wenn die nicht drüber gesprochen haben. Es war, aber es fing wirklich, es fing Mitte 30 an bei mir. Ja.
Du bist ja vor allem bei deinen Großeltern aufgewachsen. Erst in London bei den Großeltern deines Vaters, väterlicherseits meine ich. Dein Vater war ja nicht wirklich sehr präsent und wenn ist er, sage ich jetzt mal salopp, eher negativ aufgefallen. Und dann hat dich deine Mutter irgendwann dann doch zurückholen können, weil sie das Sorgerecht erstritten hatte. Und dann bist du weiter hier in Wien aufgewachsen. Mit 5 Jahren bist du nach Wien zu deiner Mutter zurück, die damals aber schon erkrankt war, glaube ich.
Nein. Das zog sich sehr lange hin. Meine Mutter hat ein Auge verloren sehr früh. Also als ich sie wieder neu kennenlernte, weil ich konnte sie diese Jahre vorher auch nicht sehen, als ich in England aufgewachsen bin. Und sie war für mich wirklich eine fremde Frau, hatte sie in der Zeit schon eine Krebserkrankung im Auge. Hat ein Auge verloren, was natürlich auch unglaublich traumatisch ist für eine junge, hübsche Frau, die sie war.
Ja.
Und dass dieser Krebs zurückkehrte, das war erst, als ich 15 war.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und dann starb sie doch noch vor meinem 16. Geburtstag. Aber ich muss sagen, meine Mutter war durch unsere ganze Familiengeschichte auch mehr lange Zeit wie eine Schwester für mich und nicht für eine Mutter. Meine Mutter war meine Großmutter, meine Wiener Großmutter, hatte mehr dieses mütterliche Element, ja, was Mütter so tun. So.
Kannst du dich noch erinnern, wann du dich das erste Mal so von dir heraus hingesetzt hast und angefangen hast, Geschichten aufzuschreiben?
Das war schon sehr früh, das war schon mit 16. Also ich habe auch in der Schule schon Geschichten geschrieben. Das war immer mein Faible, mir Geschichten auszudenken. Hatte auch was mit meinem Großvater zu tun, der auch sehr fantasiebegabt war, mit meinem österreich-böhmischen Großvater. Und ja, ich habe dann, als ich nach dem Tod meiner Mutter übernommen worden war von der Austria Presseagentur, in der meine Mutter gearbeitet hatte, war es da schon. Ich habe zwar da in erster Linie Schreibmaschine geschrieben, aber ich konnte eben durch meine Herkunft, konnte ich halt Englisch und ich hatte im Gymnasium mal Französisch, so dass die mich als Jungreporterin eingesetzt haben gleichzeitig. Und dann daraus ist dann das auch entstanden, halt Geschichten, mir weitere Geschichten auszudenken. Und dann habe ich für einige Zeitungen geschrieben, auch in Wien für die Gewerkschaftszeitung irgendwelche Beiträge. Ja, leider habe ich das alles nicht mehr. Das ist alles in einem Karton verschwunden in Wien in einer Wohnung auf dem Dachboden. Ich das alles gesammelt hatte, aber dann leider weg.
Ja. War das für dich auch damals schon so ein bisschen Zufluchtsort?
Das Schreiben auf jeden Fall. Ja. Also in eine andere Welt hineinzugehen, sich in andere Charaktere hineinzuversetzen. Er hat mich ja weggebracht von mir und von meiner Familiengeschichte. Also es war immer wie so ein Trostpflaster, ja.
Als es damals mit Benjamin und Bibi losging, was ja schon sehr auffällt, auch jetzt nicht nur bei deinen Sachen aus dieser Zeit, sondern auch generell, ich sage jetzt mal ganz breit, Kinderinhalte, die in der Zeit entstanden sind, die waren ja schon alle eher so ein bisschen links, so ein bisschen anarchisch vielleicht sogar. Wie kannst du dir das erklären? Woran lag das?
Naja, das war die nach 68er Zeit natürlich, ja. Und die besten Bücher sind herausgekommen bei Belz und Gelberg. Peter Hertling hat super tolle Bücher geschrieben. Also die Autoren, die da waren, kamen auch alle aus dieser 68er-Bewegung größtenteils. Es war Mood of the Moment. Ich kann das gar nicht anders sagen. In Wien habe ich das nicht so erlebt, aber in Berlin auf jeden Fall, ja. Und es war, ich hatte damals dieses Wort links auch nicht wirklich verwendet, sondern es ist mehr ein soziales Engagement gewesen. So nach dem Motto, das Herz ist links oder, ja. Also man muss sich einsetzen für die Schwächeren und die Welt ist ungerecht und es wird Zeit, dass alles gerechter verteilt wird. Mein Großvater war ja auch noch Kommunist, das muss man auch noch wissen, ja. Ich fürchte sogar Stalinist, was ich jetzt später so begriffen habe. Der wollte immer, dass ich Russisch lerne und hat mir Schach beigebracht und ich sollte Esperanto lernen und ich war auch bei den Roten Falken mit Begeisterung, mit meiner kleinen Uniform, aber natürlich alles völlig unbewusst. Ja, man ging am 1. Mai demonstrieren und aufs Volksstimmefest, aber was hat so ein Kind oder Jugendliche eine Ahnung, was das überhaupt alles bedeutet? Ja, aber es war einfach meine Blase, ja, die Blase, in der ich aufgewachsen bin. Was in einem völligen Kontrast gestanden ist, Österreichische, zu der Schule, in die ich gegangen bin, ins Realgymnasium hier in Wien 13 in der Wenzgasse, damals eine reine Mädchenschule. Und das waren hauptsächlich Mädchen aus den sogenannten besseren Kreisen. Es waren Arzttöchter, Diplomatentöchter. Und ich passte da eigentlich nicht recht rein. Aber es war meine Mutter, die strebte immer nach Höherem und mein Großvater wollte immer, ich sollte mich gefälligst mit der Arbeiterklasse identifizieren. Und so war ich immer so dazwischen, ja. Und das war schwierig für mich. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Es war alles, also wenn ich so zurückschaue, so hochneurotisch. Auf der einen Seite der Großvater, der zum Kommunisten mutiert ist, weil der war, glaube ich, im Ersten Weltkrieg in russischer Gefangenschaft. Später wollte er aber trotzdem Unternehmer sein und die hatten zwei oder drei Wäschereien und zwei Zinshäuser, wie das hier heißt. Der hat aber in der Weltwirtschaftskrise 1929 alles verloren und tat dann nachher so, als wäre er wirklich super arm. Und hat aber, ja, also wenn es darum ging, von zu Hause mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren, gesagt, du kannst auch zu Fuß gehen. War auch gesund, ja. Aber es hätte dann vielleicht 50 Groschen gekostet für den Fahrschein. Das hat er mir nicht gegeben. Andererseits hat er unterm Tisch dann die Coupons geschnitten von irgendwelchen Wertpapieren, die er noch hatte, ja. Also es war so, was sind wir? Sind wir jetzt bettelarm oder sind wir in Wirklichkeit doch relativ wohlhabend? Und dann parallel dazu so eine leichte höhere Tochtererziehung mit Klavier und mit Fechten und mit einem guten Gymnasium. Und ich durfte andererseits niemanden aus meiner Klasse nach Hause einladen, weil ich fand die Wohnung zwar sehr, sehr schön, aber die war kein Vergleich zu den Villen, in denen meine Freundinnen hier alle lebten, ja, und die mit dem Chauffeur abgeholt wurden und so. Also es war eine schwierige Zeit für so einen Teenager, für so ein Kind mit 12, 13, 14, nicht zu wissen, wo gehöre ich überhaupt hin.
Wie lange hat es gedauert, bis du dir die Frage beantworten konntest?
Ich kann sie mir bis heute nicht beantworten. Ich weiß ja nicht. Dieses ganze Unterteilen in Klassen, das hat sich ja alles verändert. Es gab halt wirklich eine Arbeiterklasse in meiner Kindheit noch, auch in Österreich, ja, die auch viel Selbstbewusstsein hatte. Es gab dann eine untere Mittelklasse, alle, jeder strebte nach Höherem. Und dann gab es auch damals schon natürlich den Adel. Ja, es waren viele Adlige, obwohl es den Adel ja gar nicht mehr gab offiziell, aber letzten Endes waren es auch an einem meiner Klasse, glaube ich, 4 oder 5, die halt auf blaublütige Vergangenheit zurückschauten. Was war nun mal deine Frage, wann mir das klar geworden ist?
Wann du verstanden hast, wer du bist, also wann du so eine Identität für dich auch
gefunden hast. Ja, weiß ich es heute nicht, was für eine Identität. Also ich fühle mich keiner, unter Anführungsstrichen, Klasse zugehörig. Ich merke, nachdem ich doch relativ gut ausgestattet bin mit finanziellen Mitteln, dank Benjamin und Bibi, dass ich vielleicht doch zu den etwas Wohlhabenderen gehöre, aber nicht zu den Superreichen, von denen ich mittlerweile oder mein Mann und ich auf Ibiza umgeben sind. Und früher war vielleicht superreich, dass ich denke, okay, Millionär, Multimillionär, aber das sind mittlerweile Milliardäre, wo wir überhaupt nicht dazugehören. Ja? Also als wir nach Ibiza zogen, waren unsere Nachbarn noch Bauern. Wir haben eine alte Finca gekauft und renoviert und mittlerweile und kannten alle Leute. Und da gab es dann noch Hühner und Ziegen und Schafe. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt
nur noch Range Rover.
Nur noch die berühmten schwarzen Range Rover. Und wenn du den nicht fährst, und das fahren wir nicht, weil das ist so, finde ich, völlig unsozial. Wir haben 2 Elektroautos immerhin. Da gehört man auch nicht dazu. Wir gehören beide nicht dazu. Und meinem Mann geht es ja genauso. Ja? Der kommt aus einer slowakisch-ungarisch-jüdischen Familie und ist in der Slowakei geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Auch so wie ich mit 4, 5 Jahren aus seiner Heimat, damals noch Bratislava oder ja, Bratislava, Levoča, egal, in der Slowakei nach Deutschland transportiert worden mit seinen Brüdern. Also wir haben so beide diese Geschichte von Heimatlosigkeit, dass man nicht wirklich weiß. Man weiß nicht, wo gehört man hin und man weiß auch nicht, in welche Klasse oder in welche gesellschaftliche Schicht man so reinpasst. Ja?
So wie ich dich einschätze, war für dich Geld ja auch nie wirklich Luxus oder nie so ein Streben nach Luxus, sondern eher dann vielleicht Freiheit irgendwann. Also, aber das war ja, glaube ich, wenn ich mir deinen Lebenslauf und alles, was ich so über dich finden konnte, so anschaue, war es ja erstmal eher Belastung.
Ja, es war ein totaler Schock, weil das passte ja nicht zu dem, wie ich von meinem Großvater vor allem sozialisiert worden bin. Also Geld kann man nur haben, verdienen, wenn es wirklich so 1:1 ist. Also die Leistung steht in Relation zu dem, was man verdient. Und das habe ich nicht nachvollziehen können, weil klar, ich habe geschrieben, ich war sehr fleißig, ich habe ganz viel gemacht. Aber dann doch diese relativ hohen Summen, die ich bekommen habe, dadurch, dass Leute, die wahrscheinlich gar nicht so viel Geld hatten, für, weiß ich nicht, 3 Mark oder damals diese Kassetten gekauft haben und ich bekam dann irgendwie 0,5 Pfennig pro Kassette. Das war für mich nicht verständlich, also nicht nachvollziehbar. Ist für mich heute immer noch nicht so ganz nachvollziehbar, ja, wie das alles zusammengeht. Und das hat sich, die Schere hat sich ja immer weiter geöffnet, dass ich eben gar nicht begreife, wie es Leute geben kann, eben auch in unserer Nachbarschaft auf Ibiza, die irgendeine Softwarefirma verkaufen und 100 Millionen Dollar dafür bekommen und dann die ganzen Häuser aufkaufen, oder? Also, ja, 20, was? Man hat mindestens 20 Millionen. Habe ich nicht, will ich nicht, werde ich nicht haben, ne? Aber es reicht immer wunderbar, ja, dass wir wirklich ein gutes Leben führen können. Aber das stimmt alles nicht. Also es ist völlig, ja, aus dem Ruder gelaufen, wie man im Englisch sagt, out of whack. Das ist, ja, what to do.
Du bist, wenn wir nochmal auf Berlin zurückkommen, du bist ja damals mit einem Partner nach Berlin gegangen, der auch einen ziemlich großen Einfluss auf Kindheitsgenerationen hatte, nämlich Peter Lustig. Er war damals auch ein bisschen älter als du. Du hast ihn
12 Jahre, ja.
Du hast ihn danach auch so ein bisschen als eher Vaterfigur beschrieben, der dir ja auch am Anfang viel ermöglicht hat, also dich auch unterstützt hat in dem, was du tun wolltest, weil du dich ja noch nicht so richtig getraut hast, zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch das. Wie lange musste er an dich hinreden?
Dass ich das angenommen habe, dass er mich unterstützt, das hat eine Weile gedauert, weil ich eben auch von meiner Mutter immer gelernt habe, du nimmst niemals Geld von einem Mann. Ja, das ihre eigene Lebenserfahrung war so, du musst einfach völlig selbstständig sein. Und dann war eben da plötzlich Peter und ich habe vorher für eine Münchner und Salzburger Agentur, also Yellow Press, Geschichten geschrieben, was eine sehr gute Schule für mich war, aber letztendlich ist völlig unter aller Sau. Also möchte man sowas nicht schreiben. So Stories wie mein Mann ist ein Zuhälter oder ausgedachte Geschichten oder Horoskope aus den Fingern gesaugt. Und das wollte ich nicht mehr weiterschreiben, aber ich habe damit halt auch meinen Lebensunterhalt bestritten. Und Peter sagte dann zu mir, ich glaube, du willst es wirklich nicht mehr weitermachen. Was möchtest du denn wirklich machen? Ja, ich möchte jetzt mich hinsetzen und ein Buch schreiben. Aber das kann ich mir nicht leisten. Er sagte, du musst jetzt einmal über deinen Schatten springen und gib dir selber ein Jahr. Und in diesem einen Jahr zahle ich die Miete und zahle ich unser Essen und so weiter. Und das habe ich dann angenommen. Ja, bis heute dankbar dafür. Also er hat mir das wirklich ermöglicht, dass ich dieses erste Buch schreiben konnte, Servus Opa, sagte ich leise. Parallel dazu hat er schon auch als Tonmeister und für den SFB auch gearbeitet. Und er war Dozent für Ton an der Film- und Fernsehakademie in Berlin. Und das war gleich neben dem SFB Kinderfunk. Und so bin ich da auch hineingeraten. Ja, also es war jetzt nicht so, dass er mich da hingeschleppt hat und gesagt hat, hier ist jetzt meine damals noch Freundin. Und die kann auch schreiben, sondern es hat sich irgendwie ergeben. Ja, ich hatte schon so ein paar Sachen in der Schublade und habe das dem SFB gezeigt. Und die, ja, okay, Kinderredaktion, waren ein paar nette Leute dort, ja.
Wie muss man sich dann eigentlich bei dir so diesen Kreationsprozess vorstellen? Also es gibt ja Leute, die gehen dann irgendwie in den Wald und rennen wild umher, bis ihnen Ideen einfallen. Es gibt Leute, die sitzen einfach nur da und schauen aufs Meer. Hättest du ja den perfekten Platz dafür. Und dann kommen die Ideen. Wie passiert das bei dir? Also gerade auch, wenn du an so ganz neuen Sachen arbeitest, ist da plötzlich so ein Funke im Kopf, der plötzlich da ist? Oder hast du da inzwischen so ein paar Tools für dich entdeckt, die funktionieren?
Ah, das ist richtig schwer zu erklären, weil ich mir früher nie Gedanken darüber gemacht habe, wie mir Geschichten einfallen. Die waren einfach da, als ob die vom Himmel fielen und ich habe mich damals nicht ablenken lassen. Wir hatten ja auch keine Handys, wir hatten kein Internet. Einfach nur hingesetzt und teilweise noch anfangs mit der Hand geschrieben. Später aber dann halt, weil es doch sehr viel war mit der Schreibmaschine. Und da gab es keine Stelle, keinen Ort, wo das passiert ist. Ist egal, bin ich mit dem Auto unterwegs, mit der Straßenbahn unterwegs und mir fällt eine Geschichte ein. Und ich merke sie mir auch und dann bin ich zu Hause und dann schreibe ich sie. Das hat sich leider verändert. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob es am Älterwerden liegt. Also es ist mehr, ich habe mehr Schreibhemmungen, als ich früher gehabt habe. Ich habe mich hingesetzt und einfach völlig unkritisch in die Tasten geschrieben. Und mittlerweile bin ich sehr selbstkritisch. Und denke immer, ich brauche jetzt eine ruhige Umgebung und das darf nicht passieren und das darf nicht. Und diese aufs Meer schauen ist ganz kontraproduktiv für mich. Weil ich nicht nur aufs Meer schaue, sondern wir haben eben diese Finca und da ist ein Garten und da ist auch ein Pool und da sind Pflanzen und da ist das zu tun. Und das ist eine Finca aus dem 16. Jahrhundert. Ständig bröckelt irgendwas, ständig ist irgendwas kaputt. Ich meine, es kümmert sich 90% mein Mann drum. Aber trotzdem ist es immer im Kopf, ja. Oder ich setze mich und sage, jetzt muss ich aber wirklich mich konzentrieren, jetzt muss ich schreiben, geht wieder die Klingel, dann sehe ich draußen wieder zwei Männer mit irgendwelchen Arbeitskoffern vorbeigehen, denke, was machen die denn jetzt? Also es ist schwierig. Und am besten kann ich tatsächlich schreiben, wenn ich in einem kleineren Raum bin. Wenn ich irgendwo bin in einer Wohnung, wo es nichts zu tun gibt für mich. Also keine konkrete Aufforderung, jetzt irgendwie da einen Techniker anzurufen. Also wir haben uns, Paul und ich, wir haben uns eine Wohnung in Palma zugelegt, ja, die ich ganz toll finde. Ich finde auch Palma ganz toll, weil manchmal braucht man von dieser Ibiza-Schönheit und nur Garten und nur Natur auch ein bisschen was Großstädtisches. Und neulich war ich dann auch da, habe gesagt, okay, ich brauche jetzt mal 2 Wochen in Palma, alleine, ja. Und trotzdem habe ich so Pech gehabt, letztendlich ist die Aircondition ausgefallen, die Waschmaschine war kaputt. Also von diesen 2 Wochen, die ich mir da geben wollte, habe ich konkret auch wieder nur 5 Tage geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich noch was Kleineres. Ja, ich muss irgendwo hin, auch das nicht mir gehört. Naja.
Doris Dörrier hat mir zu mir gesagt, du musst dich um 8 Uhr morgens hinsetzen und einfach drauf losschreiben, jeden Tag. Egal, was dabei rauskommt, aber so bist du nicht, dass du sagst, okay, ich habe diese fixe Routine.
Doris ist eine Freundin von mir und ich unterhalte mich mit Doris viel drüber und manchmal könnte sie würgen und sagen, Doris, wie machst du das? Ja, wie machst du das? Sie schreibt auch noch mit der Hand. Doris, wenn du das hörst, du kennst meine Einstellung dazu, ich beneide dich unglaublich über diese Konzentrationsfähigkeit, die sie hat. Und ja, sie schreibt eigentlich so, wie ich früher auch geschrieben habe. Nur, dass sie halt auch noch mit der Hand schreibt. Und eigentlich hätte sie auch viele Dinge, um die sie sich kümmern müssen. Aber sie ist so konzentrationsfähig. Und dann macht sie auch noch ihre Filme und so. Also sie hat gerade was abgedreht in Hamburg. Ich habe sie vorletzte Woche gerade getroffen auf Ibiza. Ja, netterweise ist ja Martin Moskowitz ihr Mann und sie, die haben auch ein kleines, vernünftigerweise ein kleines Häuschen auf Ibiza und nicht sowas, was so viel Arbeit braucht. Ja? Also viel cleverer machen die das als wir. Aber sie macht es extrem toll. Ist ein großes Vorbild, Doris.
Du hast gerade gesagt, du bist kritischer geworden. Ist das vielleicht auch ein bisschen dem Erfolg geschuldet? Also, dass man an sich selber dann so einen Anspruch hat, dass man sagt, nee, das kann ich jetzt niemandem zeigen, das ist noch nicht gut genug. Die lachen mich ja aus, wenn ich damit jetzt um die Ecke komme.
Ja, naja, ich versuche zum Beispiel seit 4, 5 Jahren eine vernünftige Autobiografie zu Papier zu bringen. Ich habe mal schon ein Buch geschrieben, das ich aber nur im Eigenverlag rausgegeben habe und dann auch wieder von den Plattformen runtergenommen habe, weil ich damit immer noch nicht glücklich bin. Und darum wollte ich eben noch eine andere Geschichte stricken. Und damit bin ich jetzt auch schon wieder seit einem Jahr beschäftigt. Und da gibt's immer 10 Seiten, finde ich super, aber wie passen die denn da rein? Ich weiß nicht, ich habe manchmal wirklich so eine Hemmung. Und früher war ich so hemmungslos, das war sehr angenehm, ja. Und es kommt auch so dermaßen viel auf den Markt, und ich lese halt auch viel. Und dann denke ich, wow, das ist so toll geschrieben, so kriege ich das nie hin, ja. Also ich habe da manchmal so Minderwertigkeitskomplexe. Und soll ich doch lieber mich auf die Kindersachen beschränken? Andererseits weiß ich, Kindersachen sind genauso anspruchsvoll oder teilweise sogar anspruchsvoller als für Erwachsene zu schreiben. Und ich muss jetzt keinen Roman schreiben, der unglaublich voll und voller toller Beispiele ist. Also ich habe gerade gelesen von Elif Shafak 2 Bücher, ja, irgendwie der, wie hieß das denn? Also ein Buch über Istanbul und das andere über Zypern, über die Geschichte von Zypern. Und das ist dermaßen toll und das ist dermaßen, ich konnte nicht aufhören, ja, weil diese Fülle, das ist so ähnlich wie die südamerikanische Literatur. Das ist, also das, da fühle ich mich dann manchmal klein, weil so schreibe ich, so kann ich nicht schreiben. Und wenn ich versuche, so zu schreiben, kann ich das vielleicht 2 Seiten lang machen, dann denke ich, das bist doch gar nicht du, das kannst du doch so nicht machen. Ja. Also ich bin im Augenblick auch in so einer Phase, wo ich wieder versuche, eine neue eigene Stimme zu finden und mich nicht zu vergleichen mit diesen großartigen Autoren und Autorinnen.
Muss man dafür auch so ein bisschen Distanz gewinnen zu den Sachen, die man davor gemacht hat?
Ja, bestimmt,
damit
ja.
Damit man das nicht immer wieder vergleicht, ja, auf seine eigene Arbeit?
Ja, ja. Weil ich habe mich halt natürlich weiterentwickelt. Ich habe eine andere Lebenserfahrung. Bin die Welt bereist. Ich habe ganz andere Sichtweisen, einen anderen Blickwinkel. Also kann ich nicht genauso fortsetzen, wie ich früher geschrieben habe. Auch das, was ich für Erwachsene geschrieben habe. Ich habe ja auch Krimis geschrieben, Reiseführer für Mallorca und so. Und das ging mir alles so leicht aus der Hand. Und ganz so ist es nicht mehr. Ja.
Wenn du heute, also du hast ja, wir haben schon gesagt, du hast ja dann irgendwann dich auch gerade von Bibi und Benjamin getrennt, hast die Rechte verkauft, dann gab es ein Autorenteam, die da weitergemacht haben. Und du hast es so ein bisschen aus der Ferne mit einem Auge mitverfolgt. Und aber auch bewusst so ein bisschen den Abstand dazu genommen. Gab es irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, oh, jetzt würde ich aber irgendwie, jetzt hätte ich so eine gute Idee für Benjamin im Kopf oder für Bibi oder wie auch immer?
Naja, ich habe dazwischen auch nachdem ich die Rechte damals verkauft habe, auch einige Folgen geschrieben, weil der Produzent mich gebeten hat, soll ich zum, weiß ich nicht, zu wievielten Folge von Benjamin 100, da habe ich von 100 und bis 104 geschrieben. Und bei Bibi, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Bei Bibi habe ich diese beiden Filme geschrieben, die Kinofilme, ja. Auch zu einer Zeit, wo schon die Rechte bei Kiddings, bei der Produktionsfirma lagen. Aber ich habe es nicht bereut und ich habe mir vieles, also dass ich es damals weggegeben habe, ich habe mir auch nicht allzu viele Folgen angehört, ganz bewusst. Einige habe ich mir angehört, die fand ich auch sehr gut. Team hat es toll weitergemacht, auch mit Uli Herzog, der tragischerweise sehr früh verstorben ist. Uli hatte halt noch auch dieses, weil er von Anfang an dabei war, ja, hatte er ganz stark dieses Gefühl, wie Benjamin und Bibi weiterzugehen, wie die zu schreiben sind. Und als Uli nicht mehr da war, war es halt dann ein anderes Team und von jüngeren Leuten. Und ich ganz oft hatte ich das Gefühl, da fehlt was. Das sind zwar Geschichten, die haben Anfang, Mitte und ein Ende, aber die Dramaturgie ist, da fehlt das Herz. Oder es fehlt der Witz, dass viele der Autoren, die das geschrieben haben, sich wirklich so auf Kinder konzentrieren. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mich nicht auf die Zuhörerschaft bezogen, sondern auf mich, was mir Spaß gemacht hat. Ja? Und dadurch sind Sachen reingeflossen, die halt nur Erwachsene verstehen würden und Kinder nicht. Aber das macht nichts, weil die Kinder suchen sich den Rest raus. Und später ist es dann, ich glaube auch jetzt noch so, eher umgekehrt. Also es gibt dann keinen Bezug mehr auf die aktuelle Weltlage, auf die aktuelle Politik. Vielleicht, weil die meisten jüngeren Autoren auch denken, naja, das ist ja nicht kindgerecht. Ich halte das für ein bisschen einen Fehler, aber es tut dem Erfolg irgendwie keinen Abbruch, gerade dadurch, dass die Figuren so eingeführt sind über Jahrzehnte, dass man einfach den Namen kauft. Und natürlich gibt es dazwischen auch immer wieder Folgen, die ganz toll sind. Ja. Aber es gibt dann halt auch welche, wo ich denke, naja, ja, das sind neue Namen von neuen Hexen. Das ist so bemüht, das hat überhaupt kein Gefühl, wie diese Welt wirklich ist.
Gibt's eigentlich, wenn du so darauf zurückschaust, gerade auf die beiden, gibt's da irgendwie eine Folge, die dir besonders irgendwie am Herzen liegt, oder eine Geschichte, wo du irgendwie, die dir sofort in den Kopf schießt, weil du denkst, die war irgendwie besonders?
Nein, das ist immer das Schreckliche. Wir schreiben, ich bekomme immer noch sehr viel Fanpost, also mittlerweile natürlich über Instagram, Facebook und so weiter, wo ganz viel schreiben, das ist immer noch meine Lieblingsfolge und das und das. Und ich muss nachdenken, habe ich das selbst geschrieben? Ah ja, habe ich geschrieben. Also, weiß ich nicht, irgendwie Halt den Bürgermeister oder als die Autos plötzlich alle weg sind oder bei Benjamin mit dem Baum. Also es war doch sehr grün auch damals schon. Aber ich habe jetzt, wenn mir jemand was vorlesen würde oder 5 Minuten vorspielen würde, wüsste ich nicht, ob ich es geschrieben habe oder nicht. Weil ich habe es mit Begeisterung geschrieben, ist produziert worden, ich habe es mit Begeisterung mir angehört, dann weg.
Spannend. Ja. Es waren natürlich auch sehr viel.
Es waren sehr viele.
Es waren sehr viele Geschichten, ja. Klar. Wenn du so auf deine anderen Werke schaust.
Ah, Bibi verliebt sich, ja.
Wenn du auf deine anderen Werke schaust, gibt es da irgendwas, wo du dir, also klar, am liebsten hätte man ja natürlich immer, dass alles super, super erfolgreich wird, aber gibt es irgendeine Geschichte, irgendeine Figur, irgendeine Sache, die du gemacht hast, wo du dir im Rückblick wünschen würdest, dass es noch viel, viel mehr Leute sehen würden, weil du da besonders viel Herzblut oder besonders viel irgendwie auch an Energie reingesteckt hast?
Es gibt ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe, Emma Panther, das ich sehr, sehr toll finde, das ich anfangs auch ganz gut verkauft habe bei Oetinger in Hamburg. Und ich hatte damals wirklich das Pech, dass die Tribute von Panem dazwischen kamen. Und der Verlag alles Budget und alles in die Promotion der Tribute von Panem gesteckt hat. Ja, weil die wahrscheinlich auch für die Rechte sehr, sehr viel bezahlt haben und so weiter. Und das war sehr bedauerlich, weil es gab auch für Emma Panther damals bereits Interesse, das zu verfilmen. Aus Gründen, die mir bis heute nicht klar sind, obwohl wir Förderung hatten, ist es nicht dazu gekommen. Die Produzenten haben dann zusammen mit dem Regisseur, mit Lars Büchel, der es auch machen wollte, irgendwie alles ins Sand gesetzt, ehe wir weiterkamen. Es gibt also ein Drehbuch dazu. Es ist ein ganz tolles Drehbuch, finde ich nach wie vor. Das war damals so, zu der Zeit, wo das auch die Emma Schweiger hätte, die Emma spielen sollen. Und manchmal dauern Dinge so endlos lang und dann ist es nicht mehr. Ich habe dann das Buch Emma Panther auch übersetzen lassen, oder hat der Verlag nochmal gemacht? Gibt es auf Englisch auch, aber der Verlag hat es damals nicht von Henry David Wilson sehr, sehr gut übersetzt. Der Verlag hat es damals aber nicht auf die Messen gebracht, sodass kein englisch oder amerikanischer Verlag das genommen hat. Und ich habe es jetzt selbst veröffentlicht, ja. Aber nachdem ich keine Ahnung habe, wie man so etwas promotet, steht das halt auf Amazon als ja Selbstverlag und verkauft sich vielleicht mal 3 Stück im Monat, wenn überhaupt. So, weil man müsste dafür Werbung machen und das kann ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Bin auch nicht dazu gekommen, das irgendwie weiterzugeben an jemanden, der das wirklich promotet. Vor allem auf Englisch. Das ist so eine Geschichte. Und das andere ist etwas, woran unser Herz, so das habe ich mit meinem Mann zusammen entwickelt, unser Herz sehr hängt. Das heißt Doc Noodles. Und das ist halt leider, es ist wieder ein Elefant. Aber das hat eine andere Geschichte, warum es wieder ein Elefant ist. Das ist eine Geschichte, die sich mit Kindermedizin beschäftigt. Also unterhaltende Geschichten für Kinder, die irgendwelche chronischen, nicht unbedingt Krankheiten haben, aber so viele Kinder haben Neurodermitis, Asthma, haben ADHS, haben Sehstörungen, hören schlecht und so weiter. Und es ging darum, Geschichten zu schreiben, die diese Kinder motiviert, dass sie das zwar haben, ja, auch Diabetes und was weiß ich, aber dass es völlig okay ist. Man hat es halt. Ganz viele Kinder haben das und man ist deswegen nicht weniger wert. Und das sind super schöne Geschichten. Und da gab es auch schon 3-mal Anläufe von Produktionsfirmen, das zu machen. Auch von einer Pharmafirma, das zu machen. Und es ist immer im letzten Moment gescheitert. Und das finde ich so, wir bleiben da immer noch dran, ja? Paul und ich, weil wir denken, das muss eigentlich in die Welt. Und man könnte damit auch mit kleinen YouTube-Videos anfangen. Man kann es mit Animationen machen. Und das Interesse damals war sehr stark am Anfang und die sagten immer, ja, gibt es denn dazu schon ein Buch? Und die Verlage sagten, ja, gibt es denn dazu schon Hörspiele? Und die Filmfirmen sagten, ja, gibt es denn dazu jetzt schon irgendwas anderes? Weil die Welt hat sich verändert, ja. Es ist mittlerweile alles Multimedia. Und dieser ganze Beginn, dieser Approach, gibt es sowas, was heißt denn? Herangehensweise. Die Herangehensweise von früher, dass man einfach irgendwas schreibt und alle freuen sich drüber. Verlag kauft es sofort und es geht noch nicht mal darum, dass es viel bezahlt wird, sondern ja, will ich machen, hat sich verändert. Da sitzen überall andere Leute. Ich glaube, den letzten Brief eines Verlegers, den er selbst unterschrieben hat, habe ich vielleicht vor 15 Jahren bekommen. Es war eine Ablehnung, aber jemand, der sich das doch angeschaut hat, der es gelesen hat, der dann nur geschrieben hat, liebe Frau Donnelly, das passt leider momentan nicht in unsere. Höflich. Mittlerweile schickst irgendwas irgendwo hin und du kriegst erstmal keine Antwort. Oder du kriegst wirklich einen Zweizeiler und du kannst niemanden mehr erreichen. Und dann gibt es Draculino bei Audible. ja, wo ich 18 Folgen Hörspiel gemacht habe. Eine ganz tolle Geschichte, finde ich, fanden auch viele, die sich halt mit Faschismus beschäftigt, ja. Und auch das sollte verfilmt werden. Und es hat dann keiner angefasst von den Produktionsfirmen, weil es zu politisch war, zu oder ist nach wie vor. Und das finde ich auch bedauerlich, ja. Also wenn jemand das hört, bitteschön, Draculino gibt's auf Audible immer noch zum Download. Auch da gibt's Drehbuch dazu. Also irgendwas hemmt den Zugang zu diesen neuen Märkten, weil wir das halt nicht so kennen, ja. Auch Agent, ich habe natürlich auch eine Agentin, die sagt, das hat sich alles dermaßen verändert. Wir wissen gar nicht mehr, ja, wen wir ansprechen. Es ist eine derartige Menge. Und jetzt kommt natürlich dazu die Artificial Intelligence, wo Leute sich hinsetzen und einfach ein Buch schreiben lassen, mehr oder weniger. Ja, ist auch Fleißarbeit. Aber da kommen Sachen auf den Markt, die eindeutig nicht mehr von Menschen, also wo die Grundidee noch von jemandem ist, aber die Ausarbeitung nur noch von der Artificial Intelligence. Und das macht einen schon ziemlich fertig.
Aber das, was du beschreibst, gerade auch mit diesen beiden Geschichten, ist es nicht auch so ein bisschen der Punkt, dass natürlich gerade auch Verlage und Produktionsfirmen heute viel mehr auf Mainstream und Verwertbarkeit und Kommerzialisierung schauen und dann vielleicht auch direkt zurückschrecken, wenn da auch irgendwie eine Botschaft mit drin steckt. Also egal, was es jetzt ist, ob es eine Antifaschismusbotschaft ist oder ob es eine Botschaft ist, wie gehen wir mit Krankheiten um, dass man da dann erstmal irgendwie das einfachere Thema lieber nimmt.
Ja.
Was nicht aneckt, wo man genau weiß, okay, das ist irgendwie eine einfache, leichte, seichte Geschichte. Das funktioniert irgendwie.
Ja, das Gefühl habe ich ganz stark, dass vieles verflacht. Ganz selten, dass irgendetwas auf den Markt kommt, wo man wirklich denkt, wow, das ist toll, das ist auch sozial engagiert. Und ich glaube, das kommt immer von Leuten, die es selbst schreiben, selbst produzieren, selbst vermarkten, ja. Schon viel die jüngere Generation, ja, die noch wirklich dieses Stamina haben, sich da durch und auch ins Risiko gehen mit eigenem Geld teilweise. Aber die etablierten Produktionsfirmen, Verlage, die wollen sowas nicht mehr anfassen. Die kaufen dann aus dem Ausland Stoffe, die dort erfolgreich schon gelaufen sind. Das ist, ja.
Was ja eigentlich interessant ist, weil wenn man da, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf die 70er zurückschaut, dann war das ja irgendwie ganz normal. Also da hat ja wahrscheinlich auch gar keiner so aktiv drüber gesprochen, was da jetzt für eine Botschaft drin steckt, sondern es war halt die Geschichte und die war so, genau, wie sie war und es, ja, war in Ordnung so.
Ja, tja, da gab es ganz wenig Kritik. Das kannst du so nicht schreiben. Also außer, ne, es ist zu lustig, ne? Das, was damals am Anfang kam bei den Hörspielen. Das ist, ja, das müsste sozial engagierter sein. Aber das hat sich genau umgedreht, ja. Jetzt soll es nach Möglichkeit nicht mehr sozial engagiert sein. Ja, bisschen deprimierend, aber keine Ahnung, wie wir uns da zurechtfinden, weil vor ein paar Tagen hat mir auch jemand gesagt, Mensch, du bist jetzt 76, fühl mich nicht so, ja. Wieso arbeitest du noch? Sag ich, was meinst du mit arbeiten noch? Man hört nicht auf. Also weder, ne, wenn du kreativ bist, hörst du einfach nicht auf. Du hörst auf in dem Moment, wo du entweder dement bist oder den Computer nicht mehr bedienen kannst oder wirklich schwer krank bist oder tot bist. Bis dahin ist es das Lebenselixier, das man schreibt. Und deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich so tragisch, wenn es nicht gelingt, etwas zu verkaufen. Es ist nur bedauerlich. Ja, ich finde es einfach schade. Und das betrifft viele ältere Autoren. Also vor wenigen Wochen ist eine gute Freundin von mir verstorben in Palma, die weit über 80 war. Tolle Autorin, Barbara Jago. Ja, die hat ganz viel auch geschrieben fürs deutsche Fernsehen und super gute Geschichten. Und die hat über die letzten Jahre 2, 3 so tolle Bücher geschrieben, die kein Verlag ihr abgenommen hat. Und das sind großartige Bücher. Und warum nicht? Das ist schon eine Altersdiskriminierung auch. Das sind eben junge, aufstrebende Autoren, mit denen kann man dann auch noch was machen, mit denen kann man noch Lesereisen machen, mit denen kann man, also ist, ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Generation, die vielleicht letzte war, die, ja gut, es gibt noch Ausnahmen, aber gefühlt irgendwie die letzte war, die so eine breite Palette an zeitlosen Geschichten mitbekommen hat. Also ich glaube, wenn ich heute Kinder anschaue und mir anschaue, was die oft konsumieren, was wir vorhin schon hatten mit schneller und lauter und aufgeregter. Ich glaube nicht, dass von denen in 30 Jahren jemand auf die Idee kommt, sich sowas nochmal zum Einschlafen anzuhören oder irgendwie sich nochmal vor den Fernseher zu setzen, um die Sachen anzuschauen. Und meine Generation ist ja schon so, die hören sich bis heute nachts zum Einschlafen Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder die drei Fragezeichen an.
Ja.
Oder schauen sich ab und zu mal sowas wie Pumuckl nochmal an. Was ja jetzt auch wieder ein Revival bekommen mit einer Neuauflage sozusagen und zum Glück in dem gleichen Tempo wie damals. Ja. Wie erklärst du dir, dass diese Zeit so viele zeitlose Sachen hervorgebracht hat? Also auch zum Beispiel Löwenzahn. Ich schaue mir heute noch gerne mal so an einem Sonntag, wenn ich richtig faul bin, irgendwie eine alte Folge mit Peter Lustig an. Ja. Woher kommt das, dass das so zeitlos ist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, hat ja keiner drüber nachgedacht beim Kreieren. Oh, jetzt mache ich was Zeitloses. Sondern es war einfach, auch aus den Lebenserfahrungen der diversen Autoren, die halt in diesen Zeiten aufgewachsen sind. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich, dass es nicht mehr so ist, ist die Reizüberflutung, es ist das Internet. Ich bin ein Fan vom Internet, ich benutze es jeden Tag natürlich. Ja. Allein diese Erleichterung, dass man nicht mehr oder Erleichterung in eine Bibliothek gehen muss, um was nachzuschauen. Aber es ist halt auch, das Tempo hat sich dermaßen erhöht von allem. Wir wollen jetzt halt auf Knopfdruck die Informationen haben. Und waren es über die ganzen letzten Jahre, war es Google, so ist es jetzt AI, ist es jetzt ChatGPT. Und es ist wahnsinnig verlockend, da reinzugehen. Ich kann gleich ein Beispiel geben. Ja, ich habe, um an meiner Autobiografie zu arbeiten, habe ich versucht jetzt auch noch, also es ist jetzt nicht rein autobiografisch, sondern das soll halt auch ein Roman sein, der auch Zeitgeist abbildet von den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren und so weiter. Und dazu ist einiges an Recherche nötig. Und dann fange ich an, eine Szene zu schreiben. Meine englischen Großeltern im Jahr 1953 in Rugby, wirklich arme Leute, die aus Irland früher kamen, ehemalige Bergleute und so weiter. Und dann will ich beschreiben, wie die sitzen am Frühstückstisch und lesen die Zeitung. Was mache ich? Ich gebe jetzt rein in ChatGPT, Headline von 1953 von der Times oder von, weiß ich nicht, habe ich eine andere Zeitung ausgesucht, die halt in den Midlands gelesen wurde. Okay, kommt diese Headline. Dann kommt gleich drunter. Soll ich dir eine Szene schreiben von zwei Leuten, die am Frühstückstisch sitzen? Mit diesem und jenem Background. Und ich war einfach nur neugierig und habe gesagt, ja, und heißen so und so und essen wahrscheinlich das und jenes. Und dann kommt rapapapapap eine wirklich gut geschriebene Szene. Und das hat mich fertig gemacht. Dann dachte ich, das geht so nicht, ja. Weil das so detailliert war und gleichzeitig so verlockend. Und dann hat nein. Also das ist fast wie Teufelszeug. Es bringt mich dazu, meine eigene Sprache, meinen eigenen Stil zu vergessen. Und dann habe ich es gelassen. Und ich weiß, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Leute, also man muss machen, Autoren auch, man muss so diszipliniert sein. Und wenn man ChatGPT oder andere AI benutzt, muss man sich darauf beschränken, auf die reine Information. Und darf nicht zulassen, dass weiter Vorschläge kommen von ChatGPT. Aber es ist schwierig.
Die Verlockung ist natürlich
groß.
Die Verlockung ist groß.
Und dann habe ich auch versucht, okay, jetzt nehme ich diese Szene, die wirklich sehr gut war, und lösche das und lösche das und lösche das und setze dann was anderes ein. Es ging dann trotzdem nicht. Ja, also es hat mich richtig, dachte ich, nein, ich darf so eine Frühstücksszene gar nicht schreiben. Ich muss was anderes machen.
Aber das Schöne ist ja irgendwie, dass das vielleicht handwerklich gut geschrieben ist, aber das Herz irgendwie trotzdem fehlt. Also die Individualität fehlt, weil am Ende baut die KI ja auch nur zusammen, was sie irgendwo anders gefunden hat und lernt daraus und macht daraus was Neues. Klar, auch wir, die irgendwie Texte schreiben, lassen uns von den Dingen irgendwie inspirieren, die wir irgendwann mal gelesen haben. Die literarischen Vorbilder, die wir vielleicht hatten oder die Journalisten und Journalistinnen, die wir gut fanden, wo wir gesagt haben, so will ich auch mal schreiben. Hm. Aber trotzdem bauen wir ja trotzdem noch irgendwas Neues, was Individuelles irgendwo rein. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Alle, die irgendwie kreativ arbeiten, damit meine ich nicht nur Text, sondern ja in allen
Musik,
Bereichen.
Musik, alles, ja.
Diese Individualität, weil ich glaube, das ist die eigentliche Gefahr, dass wir irgendwann mal sagen, na, es ist doch gut genug.
Ja.
Und dann lassen wir das.
Ja.
Und bringen nichts Eigenes, Individuelles mehr ein.
Ja.
Sondern nehmen nur noch das, was da rauskommt. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, weil dann können solche schönen Sachen wie Bibi und Benjamin gar nicht mehr entstehen, glaube ich.
Naja, aber irgendwann mal wird sich das so weiterentwickeln, dass man nur noch sagt, schreib mir das in Stil von. Und dann wird es vielleicht nicht mehr unterscheidbar sein, ja. Also.
Ja. Ja, ja, das geht ja heute eigentlich.
Das geht ja schon los, ne?
Also, genau.
Aber ja, oder wenn man, dass man immer detaillierter sagt, ja, und das muss jetzt wieder, muss mein Herz rein und das muss, die Person ist aber traurig oder irgendwie so. Andererseits ist es aber auch wahnsinnig viel Arbeit, so kann man es letzten Endes auch doch selber schreiben. Also ich weiß nicht, wie man wirklich damit umgehen kann.
Ja, wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich glaube, wir müssen uns schon diesen menschlichen Funken Kreativität irgendwie bewahren und da gut drauf aufpassen.
Unbedingt. Unbedingt, das wäre ein großer Verlust. Aber es ist, ja, ich habe auch schon eine Bekannte hier in Wien, die bringt schon ihr drittes Buch heraus, ihre Familiengeschichte, die voll mit AI geschrieben ist. Und wenn sie schreiben würde, das ist mit AI gemacht, wäre es ja gut. Aber sie sagt, das ist mein Buch und hat alles entworfen und das Cover entworfen und macht jetzt auch Lesungen. Das kannst du doch nicht machen. Doch, das ist meins. Und ein anderer Freund, der auch Musiker ist oder sagen wir mal ein Nebenberufsmusiker ist, ein Arzt, ja, aber der hat immer wieder Lieder geschrieben und dann schickt er mir neulich auch ein Lied. Das hat er, einen Song, den hat er voll mit AI gemacht. Hört sich ganz gut an. Also.
Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch in einer Zeit groß geworden bin mit so tollen Geschichten wie die, die du geschrieben hast. Und dank dir dafür sehr, dass diese Figuren bis heute irgendwie auch in meinem Kopf weiterleben dürfen.
Ja.
Und dank dir vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier heute treffen konnten, um über all das mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
Aber es wird ein Buch geben, wo ich bestimmt kein AI verwenden werde. Das kommt dann Weihnachten wahrscheinlich, hoffentlich, Weihnachten dieses Jahres heraus. Es hat noch keinen Titel, aber es ist die Lebensgeschichte von Barbara Blocksberg.
Mhm.
Also, dass wir zurückschauen, wo kommt Bibi eigentlich her? Und da sitze ich gerade dran und das macht mir total viel Spaß. Das ist nicht für Kinder, das ist für euch, die Zielgruppe.
Okay. Ja, das ist jetzt ein fieser Teaser.
Da müssen
wir jetzt lange noch warten drauf, bis Weihnachten.
Edition A, österreichischer Wiener Verlag, der das herausbringt, ja. Und da sitze ich gerade dran und das finde ich sehr spannend jetzt. Weil da lasse ich wirklich meiner Fantasie völlig freien Lauf. Und trotzdem muss es natürlich, kann es nicht völlig absurd sein. Also es muss letztendlich schon in diese Welt passen, aus der Bibi dann entstanden ist. Bibi kommt da drin gar nicht vor, vielleicht als Baby noch, ja. Aber
ich bin
der
gespannt.
Background, ja. Der Hexen-Background. Ja.
Danke dir.
Gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.